Sattelgeflüster ist der Podcast, der dich mit Klarheit zu einem passenden Sattel führt. Du erfährst hier alles über die Sattelpassform, die Pferdeanatomie und wie das Ganze natürlich auch zusammenspielt mit dem Reitersitz. Dieser Podcast wird von und mit Katrin Bösen produziert. Ja, das bin ich. Viel Spaß beim Hören und ganz viel Erfolg beim Lernen und Ausprobieren. Hallo ihr Lieben. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Sattelgeflüster. Ich bin heute nicht alleine, das freut mich total. Wir werden ein bisschen über Osteopathie sprechen, wir werden ein bisschen über Sättel sprechen und mein heutiger Gast ist die Kerstin Totterer. Einige von euch kennen sie vielleicht von Insta, einige kennen sie vielleicht auch persönlich, weil schon im Kundenkreis und so weiter vorhanden. Und Kerstin stellt sich einmal selbst vor und dann gehen wir direkt rein ins Gespräch.
Ja, hallo Katrin, danke erstmal für die Einladung. Unser heutiges Thema beschäftigt sich ja mit der Schiefe nachher. Ich bin Kerstin Totterer, Inhaberin der Pferdetherapie Nordheide. Ich bin klassische Osteopathin, Physiotherapeutin für Sport und für Freizeitpferde und mit mehreren Schwerpunkten, eben klassische Osteopathie, viszerale Osteopathie, kraniosakral und Trainingstherapie. Und freue mich sehr, dass ich heute ein paar Worte zu dem Thema sagen darf.
Wundervoll. Ich freue mich total. Wir kennen uns ja auch persönlich und nicht nur online. Und du hast ja auch eine gewisse Reichweite auf Social Media. Tatsächlich kann das vielleicht nachher auch nochmal ein Thema sein. Wir hatten das gerade schon im Vorgespräch. Was macht eigentlich Social Media mit der verrückten Pferdewelt?
Ja, gutes Thema.
Das ist ja echt, ja. Also ich kenne das natürlich aus meiner Bubble, was das Thema Sättel angeht, total. Die Leute, wir haben es eben schon mal im Vorgespräch tatsächlich ein bisschen gehabt, sind maximal verwirrt, weil einer das sagt, der andere dies sagt. Und ich glaube, die Verwirrung ist heute größer denn je. Auch wenn man eigentlich sagen müsste, wir haben so viel Wissenszugriff wie noch nie. Das ist ja immer dieses tolle Argument, ne? Wir haben ja so viel Zugriff auf Wissen heute.
Genau, das macht es überhaupt nicht einfacher.
Du siehst halt die Entscheidungswege in diesem Irrwald nachher überhaupt nicht mehr. Und genau, es ist dann total schwierig herauszufinden, wo ist denn der richtige Weg für mich und mein Pferd. Genau, ich würde ja heute total gerne, wie du eben schon angeteasert hast, über das Thema Schiefe tatsächlich reden, weil das auch ein großes Thema ist und mir zum Beispiel ganz häufig auch die Frage begegnet, ja, wie kriege ich denn jetzt mein Pferd gerade? Kriege ich mein Pferd überhaupt gerade? Fragt man sich selbst als Reiter natürlich auch manchmal, kriege ich das jemals gerade? Bin ich überhaupt gerade? Und ganz häufig wird bei mir natürlich im Alltag gesagt, der Sattel ist schief. Und dann denke ich immer, halt, stopp, lass uns einmal wirklich schauen, ob der Sattel schief ist, weil meistens ist der Sattel das Einzige, was noch irgendwie gerade ist. Und Reiter und Pferd sind aber gewaltig schief und im schlimmsten Fall natürlich irgendwie noch in die gleiche Richtung. Was fällt dir zum Thema Schiefe ein? Wo kommt sie her? Wir reden ja auch beim Pferd so gerne von der natürlichen Schiefe. Wie natürlich empfindest du sie? Empfindest du sie vielleicht gar nicht als so natürlich? Hast du vielleicht eher das Gefühl, je weniger mit den Pferden wir machen, umso gerader sind sie? Sind wir vielleicht das Problem? Das würde ich gerne mal von dir hören.
Also das ist eine gute Frage und die begegnet einem natürlich auch immer wieder. Und da muss ich so ein bisschen ausholen, ne? Also natürlich, es hängt davon ab, was man unter Schiefe überhaupt versteht, ne? Also, es gibt ja, wir Osteopathen stellen ja unter anderem fest, ob ein Pferd auch ohne Reiter an der Hand jetzt erstmal gerade läuft oder schief und ob ein Pferd statisch gerade ist oder schief. Das sind zwei völlig verschiedene Dinge. Ein Pferd, was statisch schief ist, sprich jetzt vielleicht einen Beckenschiefstand hat oder andere Dinge, kann durchaus gerade laufen. Und ein Pferd, was statisch gerade ist, kann schief laufen. Wenn wir uns mal an den Vierfüßlerstand begeben und überlegen, wenn wir vielleicht 12 Blockaden und 3 Bandscheibenvorfälle haben, werden wir durchaus schon und schief laufen. Also ich sage jetzt mal, 10 Pferde mit denselben Blockaden laufen neunmal anders. Es gibt natürlich so Klassiker. Es gibt so Klassiker, die ich jetzt nicht alle aufzählen kann, wo man weiß, die und die Blockade oder die und die Problematik macht zu 99% das und das Gangbild. Aber jedes Pferd ist eben da völlig anders. Dazu kommt natürlich, dass Pferde auch 3 Jahre oder auch 4 Jahre ohne uns groß geworden sind. Und immer mit einem schwachen und einem starken Hinterbein geboren werden, so wie wir auch. Bei Menschen ist das eigentlich ähnlich. Wir haben auch immer ein kräftiges oder ein kräftigeres und ein schwächeres Bein. Und es ist so beim Pferd, wenn man sich das vorstellt wie ein Allradfahrzeug, dass auf der Seite, wo das schwächere Hinterbein ist, sich meistens die Schulter vermehrt ausprägt. Das heißt, wenn wir von oben hinten auf das Pferd schauen, hat fast alle Pferde unterschiedlich breit ausgeprägte Schultern. Die Leute sind immer ganz, ganz verwundert, wenn sie das sehen, weil sie selten wirklich das Pferd auf 4 Füßen auf einem extrem geraden Boden stehen haben und von oben drauf gucken können. So, das macht manchmal gar nicht so viel aus, wenn man zum Beispiel mit einem Dressursattel reitet. Es macht aber sehr wohl was aus, wenn man zum Beispiel mit einem Springsattel reitet, der über die Schulter geht, oder manchmal auch mit einem Westernsattel. Und dann kippt diese Schulter manchmal den Sattel zu einer Seite. Eine Möglichkeit. Natürlich kann auch der Reiter den Sattel zur Seite kippen. Oder es gibt auch die Möglichkeit, dass das Pferd gerade ist, der Reiter gerade ist, der Sattel gerade ist und der sich trotzdem in der Bewegung schief zieht, weil das Pferd noch nicht ganz ausgebildet ist, noch nicht gerade gerichtet ist, noch nicht wirklich an beide Gebisshälften ranzieht und dann in der Bewegung eine Art und Weise entwickelt, den Sattel mit dem Reiter schief hinzusetzen. Das findet man manchmal heraus, indem man andere gute Reiter mit anderen Sätteln auf dasselbe Pferd setzt und feststellt, dass überall die gleiche Problematik vorliegt. Das gibt sich meistens dann mit fortgeschrittener Ausbildung. Also ja, ein Pferd läuft ein bisschen schief von Natur aus, wie eine Banane sozusagen. Und die Art und Weise oder der Grund, warum wir es überhaupt gerade richten müssen, ist einfach, damit es uns verschleißarm tragen kann.
Ja, was würdest du sagen, wo ist die Ursache dieses einen schwächeren Hinterbeins? Also ich habe ja auch eine osteopathische Ausbildung, würde mich aber natürlich bei Weitem nicht so sehr fachkundig betiteln, wie du es bist, weil ich es ja einfach nicht hauptberuflich mache. Ich mache hauptberuflich die Sättel, wie wir alle wissen. Und das ist so mein Steckenpferd. Und die Osteopathie-Ausbildung ist für mich so, ja, nice to have, weil ich einfach so ein bisschen mehr weiß, was unterm Fell da wirklich los ist. Und wir haben damals in der Osteo-Ausbildung gelernt, dass das ganz viel mit dem Blinddarm zu tun hat, der auf der rechten Seite ist. Siehst du das auch so oder nicht?
Also so hundertprozentig wissen tun wir es ja wirklich alle nicht. Es ist aber wirklich
Mutmaßung.
so, dass wenn du jetzt ein Pferd im Schritt auf dich zukommen lässt, dass ja auch Dickdarm, Dünndarm, Blinddarm auf verschiedenen Seiten liegen und der Bauchpendel auch unterschiedlich tatsächlich ist bei den Pferden. Also jedes Pferd schwenkt zu einer Seite den Bauchpendel mehr aus als auf der anderen und ist zu einer Seite in den Rippen etwas mehr gewölbt als auf der anderen Seite. Das ist genetisch so vorgegeben durch die Innereien sozusagen. Das sehe ich auch so. Und das andere ist
Okay.
eben natürlich, dass so ein riesengroßes Fohlen ja wirklich auch sehr, sehr zusammengerollt im Mutterleib liegt lange und dann eben auch, je nachdem, wie es liegt, so geboren wird. Und dann hängt es auch davon ab, wie schnell es zum Beispiel, wenn du einen Januarfohlen hast, wird es nicht Tag und Nacht auf der Weide stehen. Die sind meistens mit ganz anderen Schiefen und ganz anderen Schwächern konfrontiert als jetzt ein Fohlen, was, sag ich mal, nach der Geburt direkt raus kann, weil das Wetter eben schön ist. Und da kommen natürlich auch noch genetische Problematiken in den Gelenken oder auch Verletzungen dazu. Fett, was jetzt lange, lange zum Beispiel ein Knie geschont hat oder irgendwie was, wird natürlich automatisch, wie bei Menschen auch, das andere Bein über die Maßen viel ausprägen. Das macht nachher sehr, sehr viel aus, was die Ansprechbarkeit der Hinterbeine zum Beispiel unterm Reiter angeht.
Ja, spannend. Ja, und was du eben schon meintest mit Springsattel und Dressursattel, das ist ja gleich wieder was, wo ich so denke, ja, das macht so einen gewaltigen Unterschied. Ich hatte das tatsächlich mal schon zig Jahre her, da hatte ich eine Kundin, die sagte, ich will unbedingt einen Springsattel. Und diese Stute war so fein, die fand alles scheiße, was nur ansatzweise einen Vorschnitt hatte. Und du kommst so an mit, ja, komm, wir machen da einen Springsattel drauf. Die hat uns einen Vogel gezeigt, ne? Die ist kein Stück weitergegangen, obwohl es ja nur Kissen und Leder ist, wo wir eigentlich sagen, das kann das Pferd mit der Schulter wegarbeiten. Überhaupt kein Problem, ist alles soft und weich. Aber die hat auch gesagt, nee, ich brauche einen Dressursattel mit maximalem Schulterrückschnitt. Und die Besitzerin war total so, ach du Schreck, jetzt muss ich im Dressursattel reiten.
Ja, und
Also es ist ja
da sprichst du
wirklich.
echt ein gutes Thema an, weil es ist ja oft so, also ich habe ja zum Beispiel auch also Fortbildung Richtung Sattel gemacht, würde mich aber nie Sattler nennen und weiß auch nicht, was bei den einzelnen Marken wie wo zu ändern ist, kann aber sehr wohl beurteilen, ob ein Sattel jetzt gerade Probleme macht oder nicht.
Ja.
So, und dann ist es ja manchmal so, manchmal hat man ja auch Kollektivtermine, das heißt also der Besitzer mit dem Pferd und der Sattler und ich, wir kommen zusammen und wir sind uns alle einig, dass der und der Sattel der Beste ist. Und das Pferd sagt, nö, bin ich
Ja,
nicht, bin ich doof.
toll.
Und dann sagt der Sattler, wir hätten hier noch so einen Probesattel, den könnte ich dir nur für 4 Wochen da lassen. Aber eigentlich ist der, und dann ist der auch 2 Zentimeter zu lang und das Pferd sagt, ja, finde ich super. Ne?
Es ist
Und ich vergleiche,
unglaublich.
ja, und ich, also im Endeffekt, ich vergleiche es auch mit Schuhe kaufen. Ne? Also wenn du jetzt, was ich, Größe 40 hast, dann ziehst du 10 Paar Schuhe an, dein Fuß kriegst du da schon irgendwie rein, da steht ja eine 40 drauf. Ne? Aber in wie vielen Schuhen fühlt man sich wirklich wohl? Zwei
Ja,
Paar? Drei
obwohl ich
Paar?
ehrlicherweise sagen muss, bei mir sind es die Jeans. Ich finde
Ja,
Jeans noch viel schlimmer.
Oder wie auch immer, also es ist die Art der Naht, die Art des Materials, die Art des
Ja,
Schnittes,
ja.
die Art der beim Schuh vielleicht die Sohle oder sowas alles. Und ich hatte
Genau.
mal eine Stute, die wollte unbedingt immer alles extrem weit, also viel zu weit und zu breit der Sattel. Der Sattel war eigentlich viel zu breit geschnitten und auch viel zu weit in der Kammer. Und sie wollte dann immer ganz viel Gedöns darunter haben, obwohl die weder klinisch noch röntgenologisch irgendwas im Rücken hatte. Aber auf gar keinen Fall wollte sie ein Fell auf dem Rücken haben. Also das musste schon alles so abgepolstert sein.
Ja.
Und ich habe auch die Erfahrung gemacht, dass viele Pferde oder zumindest einige stören sich gar nicht so an einen Zentimeter zu langen Sattel, wenn der von der Baumform wahnsinnig gut liegt und wenn der Reiter sehr gut drin sitzt.
Ja.
Ja, das Problem ist ja auch oft, also so sehe ich das heute, viele junge Frauen, 1,80 Meter groß, gärtenschlank, ne, kleines Popöchen, 2,80 Meter lange Beine, dann haben die da so eine kleine Sitzfläche und passen aber vom Blatt überhaupt nicht rein. Ne, sitzen in diesem Sattel viel zu weit hinten.
Ja.
Und manchmal ist es eben, muss ich mir die Pferde auch vorreiten lassen. Dann denke ich mal, wieso, Sattel ist doch super, was hat die denn? So
ja.
Pferd, alles gut. Und dann siehst du diesen Menschen in diesem Sattel und denkst, ja, das passt einfach nicht zum Menschen.
Ja,
ne? Und,
total.
Da denke ich, du als Sattlerin, das ist ja auch echt eine Herausforderung, ne?
Ja.
Insofern, vielleicht hast du auch deswegen mal angefangen, Sättel zu bauen. Weil im Endeffekt brauchen ja ganz viele Leute im Prinzip eine Maßkonfektion. Brauchen vielleicht eine kleine Sitzfläche mit viel Vorschnitt oder einem langen Blatt. Bei mir ist es genau umgekehrt, ne? Ich habe ja einen dicken Popo. Ich habe da im Verhältnis zu meiner Körperlänge sehr kurze Beine. Habe auch immer gerne ein bisschen Vorschnitt, weil ich gerne mit dem Loch kürzere Bügel reite und so. Und das ist schon sehr individuell. Und
total.
Ja, der Sattel muss 1000%ig zum Pferd passen, aber eigentlich muss er auch 1000%ig zum Reiter passen.
Ja, und das ist das Schlimme, dass aber viele schon so frustriert sind in ihren Sattelodysseen, dass die dann natürlich irgendwann sagen, und selbst wenn sie sich mit mir noch treffen, scheißegal, Hauptsache es passt dem Pferd. Und dann sind natürlich da die ganzen Punkte, die du eben schon genannt hast, die sagen, nein, nein, nein. Es bringt halt ja absolut gar nichts, wenn dein Pferd so kurz ist, dass ich dich jetzt in einen 16er oder einen 16,5er reinsetze. Ja, klar, passt deinem Pferd dann super, aber du musst ja auch noch drin sitzen können. Weil da müssen wir uns ja leider auch nichts vormachen. Pferd und Reiter werden wir als Sattelanpasser oder auch als Osteopath nicht trennen. Und wenn wir 10-mal den Hinweis geben, dass das vielleicht nicht optimal zusammenpasst, wenn die sich nicht gesucht, aber gefunden haben, werden wir das nicht ändern.
Aber tatsächlich ist es auch irgendwie meine Pflicht, das mal mit anzusprechen, weil
also
ich bin ja selber zum Beispiel jetzt auch überhaupt gar keine Elfe, gerade jetzt nicht nach dieser wahnsinnig langen Reitpause. Und habe mir mit Absicht dann auch ein Pferd gesucht, wo ich aufpasse, ne?
Ja, ja, klar.
Also das, was lang genug ist, was stark genug ist, nun bin ich auch in der Lage, so ein Pferd tatsächlich mit dem Rücken zu reiten.
Ja.
So muss ja dieser Sattel, in den ich reinpasse, auch erstmal auf dieses Pferd schadlos kommen. Und ich hatte tatsächlich mal eine ganz, ganz süße Kundin, also die kannte ich noch nicht, also die hat mich angerufen und sagt, ich habe einen Isländer, ich hätte gerne einen Osteopathietermin. Und also ich komme um die Ecke und dann kommt mir eine super süße Frau entgegen, also die bestimmt 130 Kilo gewogen hat, mit einem ganz putzigen kleinen Isländer. Ich habe so gedacht, oh Mensch, lass es doch bitte die Pflegebeteiligung sehen. Das Problem, was man mir geschildert hatte, war, das Pferd wird immer schlechter im Rücken, nachdem sie es gekauft hat. Sie hatte es erst 3 Monate. Da würde jetzt jeder denken, ja, lässt er, ist ja klar und so. Das war ihr nicht klar. Also das war ihr nicht klar, weil sie früher, als sie noch ganz die Hälfte war, vor ihren Kindern auch immer Isländer geritten ist. Und irgendwie ist das so schleichend passiert. Und sie hat sich schon einen sehr kräftigen Isländer gekauft, der war aber auch nicht länger als die anderen. Und sie hatte da schon ein Bewusstsein für entwickelt, dass der Sattel nicht so lang sein darf, aber sie passte dann eben auch nicht mehr rein. Und das muss man dann natürlich auch ansprechen, ganz freundlich, weil mein Erfolg in der Behandlung natürlich auch nur bedingt dann funktioniert. Ne?
Ja, so. Definitiv.
Und im Endeffekt bezahlen die Menschen ja Geld für dich und auch für mich,
ja,
damit wir ein Problem lösen oder damit wir etwas machen, damit es dem Pferd gut geht. Und wenn das von Anfang an limitiert ist durch Umstände, die wir überhaupt nicht beeinflussen können, dann muss man es zumindest auch ehrlich ansprechen und nicht sagen, ja, das geht schon alles so.
Nee, na? Definitiv
also das ist meine
nicht.
Meinung. Das ist
genau,
bestimmt nicht immer bequem.
Ich spreche das auch an. Und trotzdem ist es so, dass ich ganz genau weiß, in meinem Business, sage ich jetzt einfach mal so, wenn ich den Leuten sage, sorry, für dich und dein Pferd habe ich nicht den richtigen Sattel, ja, dann macht es jemand anders. Dann wird irgendjemand anders gerufen und dann liegt nachher noch was viel Schlimmeres drauf. Und da denke ich dann.
Unter einem Baum.
Genau. Und da denke ich dann aber, dass ich vielleicht nicht 100% rausholen kann, weil es einfach nicht optimal ist, dass diese sehr große, schwere Frau vielleicht auf einem sehr kleinen Pferd sitzt. Aber ich versuche, den bestmöglichen Kompromiss zu finden. Das ist dann, da gehe ich dann manchmal so ran, dass ich sage, gut, es geht nicht immer 100%. Ich wünschte, es ginge immer. Aber Pferde sowie auch Reiter bringen manchmal Themen mit, wo du sagst, sorry, hau. Also ich kann ja nicht zaubern.
Man muss das ja vorher dann ansprechen. Ne? Nicht sagen, also mit diesem Sattel oder mit der Behandlung werden die alle ihre Probleme sich in Luft auflösen.
Nein, auf gar keinen Fall.
Es gibt ja auch Menschen, denen das sehr, sehr bewusst ist. Ne? Ich habe zum Beispiel einen älteren Herrn, der hat sein Pferd sozusagen klassisch in Vollberitt. Ne? Der ist jetzt wirklich schon sehr betagt, der Mann. Und Der weiß genau, also das heißt, das Pferd hat Beritt und er nimmt Unterricht und reitet irgendwie einmal die Woche ins Gelände oder so. Und er weiß genau, wenn der Bereiter in Urlaub ist, reitet er ja ganz viel und macht das Pferd fest. Das weiß er. Da ruft er mich vorher schon an. Ne? So, dem ist diese Problematik bewusst und das ist auch völlig in Ordnung. Das kann so ein Pferd auch mal aushalten, zwei Wochen oder so. Ne? Das ist auch völlig in Ordnung. Schwierig wird es dann, wenn zum Beispiel so jemanden wie dir immer die Schuld dafür gegeben wird, dass ein Pferd nicht gerade wird. Und oder mir oder dem Schmied oder sonst dem, weil wir sind ja bei diesem Thema Schiefe. Und bei zum Beispiel, oder bei Ponys ist das ja ganz häufig so schmale Schulter, dicker Bauch, dass der Sattel ganz viel nach vorne rutscht. Ja. Und dann kann man sich überlegen, ob man Pest oder Cholera wählt. Ne? Also jetzt wirklich so eine Vorgutstrutze darauf ballert oder so. Oder eben zwischendurch nur, falls nochmal absteigt und den Sattel nochmal nach hinten oder mit einer Moosgummischabracke reitet oder so einen Kompromiss findet. Also irgendwie muss man ja eine Lösung finden für das Problem.
Ja,
ne?
Definitiv,
weil das Pony wird jetzt nicht morgen anders gebaut sein.
Nee. Aber ich finde es auch manchmal ganz spannend, zurück zum Thema Schiefe tatsächlich. Ich weiß nicht, ob du das auch schon so hattest, weil natürlich wirst du gerufen für bestimmte Themen und die Leute sehen es dann vielleicht nicht und sind, glaube ich, bei dir sehr offen, dann dafür natürlich auch zu erfahren, was du entdeckt, gefunden oder erfühlt hast. Und ich habe das tatsächlich schon so oft gehabt, dass ich auch junge Pferde, ne, wirklich so 3,5 oder 4 Jahre, und dann sagt die Kunde mir, nee, der ist ja nicht schief, aber der Sattel fällt ja zu einer Seite. Und dann sage ich immer, halt, stopp. Jetzt stellen wir dein Pferd mal geschlossen auf eine wirklich relativ gerade Fläche, 100%, wie gesagt, ist immer schwierig, aber möglichst gerade Fläche. Mhm. Und dann schauen wir mal, wie schief dein Pferd ist. Und ich mache dann zu gerne, also ich liebe mein Smartphone, zu gerne Fotos und Videos, weil die Leute, also ganz ehrlich, die sehen das Pferd, aber die sehen nicht, dass es schief ist. Und wenn du aber ein Foto hast, dann sehen sie es auf einmal. Und dann hatte ich echt schon eine Kundin, die hat sich immer beschwert, der Sattel, der verdreht sich, der Sattel ist schief, das geht so alles nicht. Ich so, du, ich komme nochmal rum, ich schaue es mir an, bibabub. Und dann siehst du aber, sorry, ey, dein Pferd ist halt wirklich sehr schief, was sollen wir denn machen? Und klar, es gibt bestimmte Themen, da kann man mit dem Sattel drauf eingehen und versuchen, das zu lösen, aber der Sattel kann halt leider nicht alles. Und ich finde es dann auch echt spannend zu sehen, du sagst ja, ne, ein Pferd mit einem schiefen Becken kann trotzdem auch immer noch gerade laufen und genauso umgekehrt. Und ich finde es halt aber auch super spannend, dass du manchmal denkst im Stand, Alter, ist der schief, da und hier und dort. Und dann läuft er aber 10 Minuten und dann denkst du, hä, wieso, guck mal, ist doch cool, hat sich alles irgendwie gerichtet. Weil ich habe das Gefühl, gerade beim Reiten passiert wahnsinnig viel, vorausgesetzt, die Leute reiten relativ gut. Dann passiert schon viel und möglichst eben auch Positives. Und dann kann das in der Bewegung ganz anders aussehen. Hast du eine Erklärung für den autonomen Pferdebesitzer dafür?
Also das eine ist natürlich grundsätzlich, also wenn man seine Problematiken so mitbringt, und die meisten Pferde haben ja grundsätzlich, also keiner hat einen Einsatz-TÜV und hat noch nie eine Verletzung gehabt, sage ich jetzt mal. Ne? So, grundsätzlich wird alles besser, wenn das Pferd warm ist, wenn die Muskulatur warm ist, wenn sie dehnfähig ist, dann gibt es dem Pferd die Möglichkeit, das Bein vielleicht, was sonst eben durch eine vielleicht sogar pathologische Schiefe vielleicht behindert ist oder eingeschränkt ist, weiter nach vorne zu setzen. Der Reiter wird geschmeidiger. In meinem Fall ist das zum Beispiel so, dass ich ja 2 sehr verletzte Sprunggelenke hatte und ich brauche mindestens, ich schon alleine, brauche mindestens 15 Minuten Schritt, damit die Füße sich an dieses Durchfedern gewöhnen können.
Weil ich Einschränkungen, aber reitenderweise, genau. Also das ist jetzt nicht so, dass du selbst spazieren gehst und denkst, so,
das
jetzt
tue ich
sind meine
auch
Füße
vorher, damit ich nicht so lange im Schritt drauf sitze. Ja. Aber dieses Durchfedern im Schritt und so, bis man Sprunggelenk wirklich bereit ist, diese Last da aufzunehmen, nach diesen Verletzungen, vorher war das nicht so, braucht seine Zeit. Beim Pferd ist das genauso, sag ich mal, auch wenn die keine Verletzung hatten. Das ist das eine. Das andere ist, dass manchmal ein Pferd von hinten ja auch schief aussieht, da auch eine Muskulatur fehlt und es statisch gesehen gerade ist. Ne?
Ja, so. Das ist spannend, ja.
Und dann kommt als drittes Thema so dazu, das weiß man aber auch nur, wenn man selber reitet, dass ja viele Pferde aus, das wäre nochmal ein Thema für einen anderen Podcast, niemals von Minute 1 an wirklich komplett gerade an beide Gebisshälften ranziehen. Die meisten verhalten sich etwas, haben noch keine Betriebstemperatur oder haben einen Reiter, der den Zügel noch zu kurz hat im Schritt. Oder jetzt gutes Thema, wir nehmen ja in einer Zeit auf, wo wir jetzt, glaube ich, seit 5 Wochen Frost haben. Mhm. Ne? Das heißt, wir befinden uns wenig im Gelände, wenig auf dem Springplatz, viel in der Halle, viel monotones, gleichmäßigem Boden. Da geht schon die Lust auch mal verloren.
Ja.
Oder auch ein Reiter, der vielleicht innerlich noch mit Ängsten zu kämpfen hat oder sowas, sagt vielleicht mit dem Unterschenkel sein Pferd, ja, ich möchte gerne, dass du schneller gehst, aber sagt mit seiner Körperspannung und mit seiner Hand, eigentlich möchte ich doch gar nicht, dass du schneller gehst. So, das heißt, die Pferde ziehen auch noch nicht. Um sich gerade zu machen, muss ein Pferd wirklich gerade auch an beide Gebisshälften ranziehen und sich anlehnen. Und dann fängt an, der Rücken sich aufzuspannen, die Muskulatur loszulassen und dann ziehen die sich gerade. Der Körper strebt ja schon nach Gleichheit. Das ist ein osteopathischer Grundsatz. Also der Körper strebt ja nach Gleichheit und nach Einheit. Und der möchte nicht gerne schief und krumm laufen und kompensieren. Ja. Der möchte schon gerne sich in seiner Gänze so entfalten. Es gibt 3000 Möglichkeiten, warum das nicht der Fall sein könnte, aber er möchte es gerne. Und deswegen, Osteopathie ist ja praktisch der Schubs, der zur Selbstheilung ist. Und selbst bei 50 Blockaden kommst du manchmal zur Nachbehandlung und denkst, ja, so stellen wir nochmal 2 kleine Schrauben. Und dann ist das super. Weil der Körper sich zwischendurch, wenn der Besitzer, Reiter, wie auch immer, sich auch an den Plan gehalten hat und wie so ein paar andere Problemfelder vielleicht ausgeschaltet haben, dann auch wirklich selber hilft.
Ja.
Und die müssen alle erstmal so in Fahrt kommen. Ne?
Ja.
Und eine gute, dehnfähige Muskulatur, die dann in der Lage ist, sozusagen auch kompensatorische Bewegungen auszugleichen und auch, im Endeffekt ist die Muskulatur ja nur dafür da, um über die Sehnen die Gliedmassen von A nach B zu bewegen, um das in einem Radius zu tun, den es sonst in einem kalten, nicht aufgewärmten Zustand nicht könnte.
Ja, das ist tatsächlich mal eine richtig gute Erklärung und ich muss auch sagen, manchmal komme ich dann hin und denke so, der Rücken ist ja nicht so schön und dann bin ich immer so froh, wenn die Leute, die müssen ja bei mir auch vorreiten und wenn sie dann irgendwie so 10, 15, vielleicht auch mal 20 Minuten geritten sind und der Rücken sieht danach besser aus, dann denke ich immer so, guck mal Leute, ihr macht doch was richtig und das kann hier nicht so verkehrt sein, auch vom Sattel her, wenn die manchmal so Zweifel haben, ne? Manchmal sind sie ja, haben wir ja auch eben schon im Vorgespräch gehabt, die Leute sind so verunsichert und so am Zweifeln und wollen es ja optimal für ihr Pferd und für sich irgendwie machen. Und dann finde ich, kann man sich echt beruhigen, wenn nach dem Reiten, egal wie lang oder kurz, der Rücken einfach besser aussieht. Und das passt ja genau in das rein, was du eben auch gesagt hast mit der Muskulatur, ne? Dass die sich
genau,
eben
also das
positiv
ist
entwickeln kann.
Ist ja genauso, wenn du, sag ich mal, ein Pferd hast, das beim Putzen vielleicht nochmal so ein bisschen fest und grelle ist, das muss ja nicht immer gleich ganz schlimm sein, ne? Es gibt auch Pferde, die grundsätzlich nicht gut sind beim Putzen oder wie auch immer, oder es gibt vielleicht auch nicht so einfühlsame Besitzer, die mir doch den alten Metallstriegel aus dem Koffer holen. So, und wenn das alles weg ist nach dem Reiten, dann ist grundsätzlich der Weg schon mal in Ordnung. Das Zweite, das ist gut, also weil wo du eben sagtest, wenn man so um die Ecke kommt und denkt so, der Rücken so, sieht nicht so gut aus. Ich habe es mir tatsächlich abgewöhnt, schon vor sehr langer Zeit, aufgrund einer Optik irgendwie was vorzuspinnen im Körper, also im Kopf.
Ja.
Ich habe so viele Pferde, die optisch, also von der, also die optisch aussehen, wie aus dem Lehrbuch gemalt, also schöner könntest du sie nicht malen, mit mehr Muskeln könntest du sie auch nicht kriegen und die bewegen kein Haar im Körper. Mhm. Kein Muskel, also der kriegst du keinen Fingernagel in die Haut. Und dann gibt es so diese Klassiker, den älteren Holsteiner vielleicht, ne, mit dem 20 cm hohen Widerriss, der gar nicht rechts und links Pakete haben kann, weil das anatomisch nicht möglich ist. Und vielleicht auch irgendwie ein bisschen komisch länglich aussieht im Rücken mit so einem komischen ansteigenden Kruppe und steilen Hinterbeinen, wo du denkst, ja, gucken wir mal, ne?
Ja.
Und dann siehst du diese Pferde in Bewegung. Auf einmal spannen die sich auf und ziehen die Hinterhand runter und haben eine super schön funktionierende Bauchmuskulatur. Und du findest da nicht eine Blockade im Rücken. Also Vorsicht immer vor diesen auch, was ja viel auch bei Social Media gehypt wird, diese optischen Bilder.
Ja.
Diese optischen Bilder hier, ich habe ein Foto gemacht, das kann nicht in Ordnung
ja,
sein.
Ja, vor allen Dingen im Stand, ne? Also
Stand oder auch, habe ich auch schon gesehen, Vielseitigkeitspferde in der Verfassungsprüfung in so einer Schrittphase, wo sie gerade so vorne auf die Vorhand fallen. Also erstmal sind Vielseitigkeitspferde in Olympiakondition, haben irgendwie einen Körperfettanteil wahrscheinlich von 2,5% oder so.
Mhm.
Und ganz ehrlich, du kannst solche Fotos von fast jedem Pferd machen. Also es gibt keine Standbilder-Beurteilungsgedöns irgendwie. Du musst immer, es ist ein lebender Körper. Und wenn Reiter und Pferd zusammenkommen, kommen zwei lebende Körper zusammen mit zwei völlig verschiedenen Unzulänglichkeiten und zwei völlig unterschiedlichen kompensatorischen Sachen. Es gibt ja auch, kennst du bestimmt auch viele Reiter, die den Sattel durch ihre Handeinwirkung mit sich nach vorne ziehen.
Oh ja, und auch mit dem Knieklemmen, mit dieser dicken,
mit dem
fetten
Knieklemmen,
Pausche, und da klemmen sie sich schön hinter.
Und
dann
ziehen sich mit dieser harten Hand richtig schön hinter den Widerrost, da kann das Pferd nichts für, da kann der Sattel nichts für. Und deswegen ist es immer sehr, also wo du sagst, ja, deine Kunden müssen vorreiten, und das finde ich auch gut, weil das ein statisches System im Stand ist etwas völlig anderes als ein dynamisches System in Bewegung, vor allen Dingen dann, wenn zwei Körper aufeinandertreffen.
Ja, was du eben noch so schön gesagt hattest, das ist tatsächlich auch ein Punkt, wo ich so denke, wieder dieser verunsicherte Kunde, ne? Die halten sich ja sehr auf, besonders an der satte Lage, sag ich mal so. Also ja, natürlich, das ist auch meine Bubble, in der ich mich jetzt natürlich befinde. Aber dieser ominöse Trapezmuskel, dass sie dann immer denken, aber hier hinter der Schulter, aber hier hinter der Schulter. Und dann denke ich immer so, hä? Weil du jetzt auch eben gerade, ne, der drahtige Holsteiner. Dann bin ich auch bei einem Pferd und denk so, aber guck dir doch jetzt bitte einmal das ganze Pferd an. Der ist ja insgesamt eher schlank und ein bisschen drahtig und nicht fett. Wieso sollte er jetzt hinter der Schulter auf einmal so ein riesen Muskelpaket haben? Woher denn? Und was denn? Und wie denn? Also das ist ja dann, wäre es ja auch gar, das wäre ja eher pathologisch, wenn der nicht hinter der Schulter auch ein bisschen runtergehen würde.
Also weil erstmal der halt ist er hinter der Schulter. So aussieht. Also wenn man jetzt, sag ich mal, unterm Sattel mal filmen würde, während ein Pferd Schritt geht, dann würde man ja merken, dass da ein Hohlraum entsteht, ne?
Ja.
Hinter der Schulter. Das ist so, das soll so sein, ne? Das sind auch manchmal diese zwei kleinen trockenen Stellen, die sich dann da ergeben, die überhaupt nicht schlimm sind. Da darf eine kleine trockene Stelle sein. So.
Yay.
Und und dann ist das so, dass ich der Trapezmuskel selber ja eh nicht aufbauen kann, weil der nur ungefähr 3 oder 4 Millimeter dick ist, ne? So, sondern die Muskulatur, die da drunter liegt, das ist diejenige, die sich aufbaut. Und die kann sich auch nicht 20 Zentimeter aufbauen. Die kann sich 2, 3 Zentimeter oder 4 Zentimeter aufbauen. Vielmehr ist es dann auch das angehobene Brustbein, was dann diesen Bereich voller erscheinen lässt. Und natürlich können Pferde da atrophieren. Wenn du jetzt ein Pferd hast, was einen sehr schönen, optisch geschmeidigen, schönen Übergang vom Widerriss in den Rücken hat, alles tippitoppi, und auf einmal sind da sieht das völlig anders aus. Und auf einmal steht dein Pferd völlig anders da. Natürlich muss ich mir da Gedanken drüber machen.
Ja.
Ne? Auch welche
und
Ursachen
auch einmal zurück zur Schiefe, wenn es natürlich auf der einen Seite viel schlimmer aussieht als auf der anderen Seite. Dann muss man
aber
sich vielleicht auch nochmal Gedanken machen.
Dazu müsstest du eben auch das Pferd mal ganz, ganz gerade hinstellen, ganz gerade im Hals. So, das machen ja die wenigsten. Ne? Die gucken dann irgendwie drauf. So. Und dann musst du mal wirklich gucken. Und dann musst du wirklich im Prinzip die Referenzpunkte rechts und links vom Widerriss ja nehmen. Weil natürlich, wenn du von hinten oben auf das Pferd schaust, sieht immer die Seite, die die prominentere Schulter hat. Natürlich, da ist, sag ich mal, der Winkel ein ganz anderer zum Widerriss und zum Trapez als auf der anderen Seite. Dann sieht das immer so aus, als wenn du ein größeres Loch auf der einen Seite hättest. Wenn du es aber messen würdest von oben, würdest du feststellen, das ist nicht so. So, und da gibt es eben, ich denke manchmal auch, also da sind wir wieder bei dem Unterschied zwischen Bewegen und Trainieren, ne? Da Muskeln aufbauen kannst du nur, wenn du dein Pferd trainierst und nicht bewegst. Ne?
Ja.
So, dazu musst du auch wissen, wie trainiere ich mein Pferd? Wie komme ich an diesen Muskel überhaupt ran? Also wenn mein Pferd irgendwie auch mit der Nase notfalls im Sand, mit schlurfendem Hängerücken und schleifenden Füßen zu 99% durch den sehr geraden Hallensand sich bewegt, dann wird es natürlich in dem Bereich keine Muskeln aufbauen. Und wird auch die Brust nicht weiter werden oder irgendwie was.
Ja.
Ich brauche schon verschiedene Trainingsreize. Ich muss schon gucken, sind die physiologischen Voraussetzungen dafür da? Tritt das Pferd wirklich zu oder hat es vielleicht Schmerzen in den Füßen? Aus orthopädischen Gründen, aus Fühligkeit oder irgendwelche anderen. Pferde, die fühlig sind, wirklich, das ist nicht nur ein bisschen so das Steinchen beim Reiten, die vielleicht wirklich fühlig den ganzen Tag über ihren Offenstall laufen oder über Paddockplatten laufen oder sowas, werden im Rücken, im Widerrissbereich keine gute Muskulatur aufbauen.
Ja.
So. Und dann dazu musste ich ja als Reiter erstmal wissen, was brauche ich überhaupt für ein Reitgefühl, was für Muskel muss ich überhaupt beanspruchen, damit da was kommt. Und das ist immer so, wenn ich sage jetzt mal, wir haben alle unsere Fehler und unsere Unzulänglichkeiten, aber wenn ich natürlich auch nur als Reiter, der ich ja der Trainer auch des Pferdes, der Fütterer des Pferdes und der Halter des Pferdes bin, einen Input von 70% habe, kann ich nicht 120% Leistung und Optik verlangen. Das ist nun mal so.
Ist so, genau. Einfach mal so zurück auf den Boden der Realität.
Ja, ich mich natürlich, aber das ist ja in Ordnung, aber dann darf ich mich auch nicht dran stören, dass das Pferd vielleicht, wo wir schon bei der Schiefe sind, ganz viel, werde ich ja darauf angesprochen, das lässt sich links schlechter biegen als rechts oder umgekehrt. So.
Ja.
Das ist auch so ein Klassiker. Das ist ja auch alles so. Und es gibt ja Dinge, die das begünstigen.
Mhm.
Auch Blockaden natürlich und auch osteopathische Befunde, die das begünstigen und das dem wohlwollenden Reiter auch schwer machen, die gerade Richtung zu erreichen. Aber egal, was ich da löse, ich mache nur den Weg frei dafür. Gerade richten muss der Reiter das Pferd schon selber.
Ja,
und das
sehr gut.
Das stelle ich schon fest, dass das wirklich vielen Menschen schwerfällt. Dieses Gefühl, da gerade Richtung zu machen, das Pferd austarieren auf dem zweiten, dritten Hufschlag mit einer kleinen Konterstellung, die Schultern ausrichten auf die Hinterhand, gucken, wann läuft es denn gerade, obwohl es sich vielleicht schief anfühlt. Auf welcher Hand muss ich denn vielleicht schulterhereinartig reiten? Wenn ich auf dem Spiegel zu reite, sehe ich aber nur 2 Beinpaare. Und das fällt wirklich vielen Menschen schwer, ein Pferd wirklich gerade zu richten. Das stelle ich immer wieder fest. Das ist auch offensichtlich für viele nicht so einfach. Das ist aber eine Grundvoraussetzung dafür, dass ich das Pferd wirklich gerade gerichtet über beide Hinterbeiden, über beide Rückenstrecke an beide Gebisshälften ranbekomme. Und dann heben sich auch gleichmäßig beide Schultern nach oben im Radius und nach unten. Und dann tut sich auch in der Muskulatur was.
Ja, es ist so spannend. Man merkt schon, Trainingstherapie voll dein Steckenpferd, ne?
Ja, ist schon voll dein Steckenpferd. Weil ich es auch schon 100.000 Mal selber gemacht habe und so. Und ich bin ja selber auch sehr, ich bin sehr selbstkritisch mit meiner Reiterei und mit meiner Arbeit. Bin ja 6 Jahre, wie du ja weißt, verletzungsbedingt gar nicht geritten. Bin also völlig unfit mit einem fremden Pferd, was ich 15 Minuten geritten habe, wieder angefangen. Und der hatte auch zwischendurch noch Pause, weil der sich verletzt hatte. Und der hat so aufgemuskelt, kennst du ja selber, du hast ja den Sattel, die Sättel auch gesehen, dass die Sättel weitermachen mussten, anderthalb Kammern. Ich musste neue Decken kaufen, weil die Brust so breit geworden ist. Ja. Ich musste 2-mal neue Gurte kaufen. Ich weiß noch, dass wir uns ganz am Anfang, da haben wir uns noch über Gurte unterhalten, hast du dich totgelacht, dass ich einen 70er Gurt hatte für mein 1,80 Meter Pferd. Und jetzt hat er einen 85er Gurt.
Ja.
Also, und das ist nicht von wir sitzen auf der Couch oder reiten nur durch die Halle gekommen.
Nein.
Das ist von Cavaletti-Training, von ganz viel Geländereiten, von Krabbeln im Gelände, von Intervalltraining gekommen und alles. Und dann passiert da auch irgendwie was. Aber das war schon auch, also für mich war das auch eine ganz harte Nummer, erstmal in dieses Reiten und in den Sport wieder zurückzukommen, nach 6 Jahren, die ich gar nichts machen durfte.
Ja.
Geht aber.
Ist halt, ja, aber ist natürlich auch echt krass, ne? Wenn man theoretisch so viel weiß und dann auf einmal die Ansprüche an sich selbst hat und
natürlich,
dann gehst
und
du wieder
Körper
aufs
das nicht hergibt, ne? So, und dann trabst du da drei, also was jeder kann ja irgendwas, sagt man immer, und was ich wirklich kann, ist Pferd über den Rücken reiten und gerade richten. Aber ich hatte, also diese Kondition, nach 6 Minuten habe ich gedacht, brauch Sauerstoffzelt. Ja, dann sind es halt erstmal 6 Minuten, ne? Dann machst du 2x6 Minuten. Machst du nächste Woche vielleicht 2x7 Minuten, ne?
Ja.
Man muss halt am Ball bleiben.
Ich sag auch immer, von nicht machen wird's nicht besser. Es ist einfach
so. Nee, von nicht machen wird's nicht besser. Und natürlich, ich meine, ich bin ja auch nicht mehr die Jüngste. Hat mein Körper auch gesagt, sag mal, Uschi, was da los ist.
Aber du willst ja auch nicht zu Olympia und du willst auch nicht nächste Woche S springen oder diesen Sommer, sondern du willst einfach mit dir und deinem Pferd Spaß haben.
Reiten, aber ich möchte ein gerade gerichtetes, super über den Rücken laufendes Pferd mit einer sicheren Anlehnung und Freude an der Arbeit.
Ja.
So. Und das ist, das hört sich so easy peasy an.
Ist nee, das ist schon ganz schön hoher Anspruch.
Ja, und das ist aber mein persönlicher Anspruch, den ich habe und den habe ich zumindest auch erreicht. So.
Ja.
Und das ist, kommt aber, also das, natürlich steigt man manchmal vom Pferd und denkt, boah, es war jetzt irgendwie scheiße, Kerstin. oder mit einem guten Körperweh oder man beschäftigt sich mit Dingen oder so. Aber man hat zumindest eine klare Linie. Ich habe ja für mich einen Plan, den ich verfolge.
Ja, sehr,
und,
sehr gut.
Der klappt dann ja auch. Und nun ist das aber, das gebe ich ja auch zu, ich bin natürlich vom Fach, ich lasse mich da auch nicht so schnell verunsichern. Ne?
Ja, das
so,
stimmt.
Aber natürlich hat man, jeder hat mit seinen Geistern zu kämpfen. Der eine hat vielleicht ein bisschen Angst, der andere ist so wie ich eben außer Form geraten und außer Kondition geraten. Das ist dann auch nicht toll, ne, wenn du da zwischen lauter Vielseitigkeitsreitern, die zwischendurch noch drei Marathons laufen, rumreitest.
Ja, vor allen Dingen, weil du ja wirklich auf einer großen Anlage bist, da hast du natürlich viel Input auch von außen, sage ich jetzt mal so, ne? Also dass du siehst
das muss
und
man
so.
Dann mal ausblenden und man muss dann eben auch mal sich einen vernünftigen, also sag mal, wenn wo du sagst, so das ist so schwierig, weil die Leute sich so verunsichern lassen, ne? Und ich kann nur raten, wenn ihr wirklich den Sattler eures Vertrauens habt, so, der hat gute Arbeit schon bei euch gemacht, der ist ansprechbar für euch. Der guckt mit euch am Pferd, der guckt sich überhaupt mal das Pferd in Bewegung an mit Reiter. Das tut ja übrigens auch schon kaum noch einer. Der findet Lösungen, der macht Vorschläge. Also dann bin ich immer ein großer Freund von so Never Change a Winning Team. Ne?
Mhm.
Also nicht auf jeden Trend aufzuspringen und nicht noch die zweite, dritte und die fünfte Meinung zu haben.
Mhm.
Genauso wie beim Osteopathen oder beim Schmied. Jeder Schmied kann sich auch mal vernageln.
Ja.
Und auch so ein osteopathischer Erfolg hängt auch davon ab, was hinterher mit dem Pferd passiert. Ne?
Ja.
Natürlich gibt es Situationen, wo das Pferd 2 Tage super läuft, dann macht es einen Highsider auf dem Paddock und auf einmal haben wir eine ganz andere Problematik. Ne?
Ja, aber dann bist du nachher ja nicht die daran schuld
nein,
ist. Ne?
Also. Aber so dieses so dieses Hopping, so das kann ich nicht so empfehlen. Wenn man so wirklich ein Team zusammen hat, zwischen einer Zahnarzt, Tierarzt, Osteo, Huschmied, was auch in Kollektiv gut funktioniert und wo die Menschen auch vielleicht sogar mal miteinander reden.
Ja, Gold wert.
Gold wert, wirklich. Und wirklich Gold wert.
Ja.
Kann ich nur dazu raten, das nicht gleichzeitig wegzuwerfen für irgendeinen Trend, für irgendjemanden, der im Internet vielleicht besser gehypt wird.
Mhm.
Wenn natürlich man über längeren Zeitraum mit irgendwas gar nicht mehr glücklich ist oder so ein Sattler in deinem Beispiel jetzt einfach zum Beispiel einen neuen Sattel verkauft, danach einfach überhaupt nicht mehr zu erreichen ist.
Mhm.
So, oder, also das machen ja viele, verkaufen kann ja jeder, aber es ging ja darum, was ist, wenn nachgepolstert werden muss, was ist, wenn was nicht klappt. Der Service, den finde ich ja ganz erheblich. Und wenn das jemand anbietet, ansprechbar ist, dann ist das gut. Und dann muss man gucken, dass man zusammen eine Lösung findet.
Ja, ist halt auch ein Grund, warum ich auf der Suche nach Händlern bin und nicht unbedingt nach Süddeutschland oder sonst wohin fahren will und selbst Sättel verkaufen. Also das ist halt gar kein sinnvolles Konstrukt, ne? Also
ja. Nee, es geht mir genauso. Also zurück. Du willst ja ansprechbar sein für deine Kunden.
Genau, zurück zum Thema. Was denkst du, siehst du häufiger? Ein schiefes Pferd oder ein schiefer Reiter? Meinst du, es nimmt sich gleich?
Ja.
Ist gleich, ne? Hast du
also
das
Gefühl? Ich würde fast noch sagen.
Die Reiter öfter?
Die Reiter noch öfter. Ja.
Scheiße. Ja, und ich glaube auch, dass es daran liegt, bei den Pferden haben wir den Fokus da drauf, ne? Da sind wir halt irgendwie bemüht, dass das, also da wissen wir um das Thema und da wollen wir als Reiter, Pferdebesitzer, Trainer, whatever, das Thema angehen. Bei uns selbst, wer hat sich denn mal auf zwei Wagen zum Beispiel gestellt und mal geguckt, auf welcher Waage habe ich mehr Gewicht? Das musste ich tatsächlich mal bei einem Chiropraktiker machen und habe gedacht, holla die Waldfee. Mehr als 5 Kilo Unterschied hatte ich. Und da hat er auch gesagt, das ist aber ein bisschen viel, ne? Und wenn man das dann mal aufs Pferd überträgt, das ist ja gar nicht so fern ab, dieses Experiment, weil du hast dann ja auch im Steigbügel nicht gleich den, also wenn du dich jetzt einfach mal in den Bügel reinstellst, hast du da ja auch nicht den gleichen halt, das gleiche Gewicht links, rechts. Also
nee, aber das ist wieder ein Unterschied, ob ich zum Beispiel wirklich schief bin auch, bei Menschen auch, ob ich eine statische Schiefe habe, also ich meine jetzt keine echte runikologische Beinlängendifferenz, sondern ich meine eine statische Schiefe, oder ob ich eine verspätete oder ungleiche Ansprechbarkeit von Muskeln, Sehnen und Bändern habe. Ja. Da brauche ich vielleicht länger, um reinzukommen. So, ne? Das ist zum Beispiel bei mir jetzt gerade der Fall. Ne? So, da brauche ich diese 15 Minuten, bis ich merke, okay, jetzt federst du wirklich im linken Sprunggelenk so durch wie im rechten. Und das habe ich jetzt, ich habe jetzt einen Schimmel, ne? Ich bin ja Schimmelreiter. Mhm. Und das habe ich jetzt am Abrieb von dem Stiefel gemerkt zum Beispiel.
Oha.
Dass ich hatte jetzt akut noch was mit der Achillessehne und auf einmal war der Fell weg. Und dann habe ich so gedacht, ach, guck mal einer an. Weil ich das Gelenk so verkrampft gehalten habe.
Ja, krass. Ne?
So, und das sind so Sachen, das ist beim Reiter natürlich auch so. Und wie du schon sagst, fürs Pferd gibt der immer alles, ne? Das ist ja nicht mal bösartig. Ja. Und man selbst gönnt sich kaum mal eine Massage, eine Osteobehandlung oder irgendwie was, ne?
Ja.
Und es gibt aber auch Systeme, dass das Pferd, also es gibt ja auch ältere Menschen, die reiten, die sitzen krumm und schief auf dem Pferd, ne? So eine 80-Jährige oder wie auch immer.
Ja.
Und das Pferd hat sich aber irgendwie auch drauf eingerichtet.
Ja. Ne?
Also die weiß, wenn das zweimal so ein bisschen, dann heißt das Galopp jetzt so. Und das klappt auch. Und den Pferden geht es nicht unbedingt immer schlecht. Nee. Also es kann sich auch so ein System durchaus finden, wenn es pathologisch ist und du es auch nicht mehr ändern kannst.
Ne? Ja.
So. Es kann sich finden und es kann gut funktionieren, wenn du nicht jetzt jeden Tag 10 Stunden Leistungssport damit betreibst.
Ja.
Das kann sehr lange halten, sowas.
Ja, das kann funktionieren, ne? Und dann muss man sich nicht selbst fertig machen, dass man das oder jenes und welches hat. Ich habe ja auch eine Kundin, die reitet einhändig. Das ist unglaublich, was die mit ihrem Pferd hinkriegt. Also, die reitet einhändig, weil sie nur einen Arm hat, so, ne? Also einen vollständigen Arm. Und dann muss man mal sagen, hallo, es ist unglaublich.
Ja, also
ihr Pferd ist, glaube ich.
Genau. Ja,
aber ich glaube, ihr Pferd ist viel, viel, viel gerader als meins vermutlich, weil ich da immer zugange bin mit meiner stärkeren und meiner schwächeren Hand. Sie hat ja nur eine Hand. Da hat sie wenigstens nicht dieses einseitige Ziehen, sag ich mal so doof. Sie hat einen relativ gleichmäßigen Zug an beiden Zügeln, weil sie ja eine Hand in der Mitte stehen hat. Und das ist ja auch ganz häufig.
Das hat sie natürlich auch geübt und gelernt, ihr Körpergefühl darauf ausgerichtet, ne?
Genau, konnte sie ja auch gar nicht. Also blieb ihr auch nichts anderes übrig. Aber tatsächlich, ich bin auch mal bei einer Vielseitigkeitsreiterin Unterricht geritten und die hat auch gesagt, so, und jetzt mal bitte die Zügel in eine Hand. Und dann nimm mal ruhig die Gerte nach hinten, weil dein Pferd geht gar nicht vorwärts.
Nee, so Mann, oh. Ich mach das im Gelände relativ häufig, dass ich einhändig reite. Einfach, ich weiß nicht, das ist so eine Angewohnheit manchmal. Und da merke ich dann auch, dass das echt gut geht manchmal, ne?
Ja.
Gerade wenn die ziehen, natürlich, Gelände ziehen die natürlich, ne? So.
Ja, und ich hatte nur leider die Kombination, Pferd geht nicht vorwärts und dann soll ich auch noch einhändig reiten.
Ja, wie du schon sagst, also wenn das Pferd, das hatten wir ja vorhin auch schon, nicht zieht, also das ist auch so eine Grundvoraussetzung übrigens für die gerade Richtung, dass das Pferd im Vorwärts ansprechbar ist.
Ne? Ja.
So, ein Pferd, was sich ganz doll hinterm Zügel verkriecht oder ganz doll klemmt aus, zigtausend Gründen, osteopathische Befunde, Gynäkologie, Magenprobleme, falscher Gurt, irgendwas, wirst du nicht gerade kriegen. Diese kompensatorischen Ausweichbewegungen zum Beispiel, wenn das Pferd nicht optimal flext hinterm Sattel, in der Lendenwirbelsäule, im Übergang zum Kreuzbein, wird es immer ein bisschen schief laufen, mit dem Po in die Bahn kommen, um sich den Weg des Hinterbeins nach vorne zu verkürzen.
Ja.
Das ist eine ganz clevere Sache, weil die wissen ja, was wir wollen, kriegen es in der Achse nicht hin. So, und das ist ja auch ein ganz häufiges Problem, dass man sagt, boah, da kommt er immer so mit der Gruppe rein. Ne?
Ja.
Und das gilt es dann eben zu korrigieren reiterlich und erstmal zu gucken, warum ist das so? Kann man einen Teil davon abstellen? Und wenn alles abgestellt ist, das dann zu trainieren, ne? So das neue Körpergefühl einzubauen. Das ist bei uns Menschen ja auch so.
Eine Frage, die ich mir ja noch tatsächlich notiert hatte, ist, kann ein schiefer Reiter ein Pferd gerade machen? Das haben wir tatsächlich ja schon beantwortet damit, weil natürlich geht das, ne? Also es ist immer nur die Frage, wie? Und ich glaube, also dieses mit dem nach vorwärts finde ich auch super, super spannend. Und ich finde es aber auch so krass, dass einige so verharren im Nichtstun, weil sie Angst haben, ihrem Pferd weh zu tun, wo ich dann auch schon so denke, naja, eine Anlehnung im Zügel entsteht ja nicht dadurch, dass ich den Zügel wegschmeiß. Diese Anlehnung kann ja nur entstehen, wenn ich dem Pferd auch eine Anlehnung biete. Und,
ja, es muss sich ja an etwas anlehnen, ne? So,
genau.
Also ich weiß nicht, ob wir uns, also wir beide bestimmt, aber bei dem, was momentan in Social Media eben alles so gehypt wird an Trainingsmethoden und wie auch immer, wir haben auch das Rad neu erfunden. Im Endeffekt muss das Pferd über einen korrekt aufgespannten Spannungsbogen laufen, wenn es uns gesund erhalten tragen soll. So.
Ja.
Und da lassen wir auch nichts anderes erzählen, ne? Das ist, wie es ist. Und ein Spannungsbogen, wenn man sich jetzt mal, sag ich mal, einen Strohhalm nimmt und möchte den wie so eine kleine Raupe aufspannen, dann muss ich vorne und hinten einen Anfang und einen Endpunkt haben. Sonst, also ein Spannungsbogen braucht ein Ende und ein Anfang. Sonst entsteht ja kein Spannungsbogen.
Ja.
Und das ist schwerlich, schwerlich zu projizieren, wenn das Pferd vorne ins Nichts läuft. Das heißt also ohne irgendeine Anlehnung in den Boden läuft und überhaupt nicht mehr aufgefangen wird. Was sehr wohl geht natürlich, wenn Pferde dieses Bewegungsmuster und diese entsprechende Muskulatur mal richtig, also ganz korrekt auch gelernt haben, dann kannst du theoretisch auch am Halsring oder gebisslos natürlich auch eine Essdressur reiten.
Ja.
Aber ich bin der Meinung, dass man es schwerlich einem ganz neuen Pferd beibringen kann.
Ja.
Komplett gebissen.
Ich glaube auch, dass dann ganz viel Kompensation dazwischen spielt und einige das dann nicht mehr
genau,
so merken.
Die fallen die einfach so komplett auseinander. So,
ja,
ne?
Genau.
Und Ängste und Unsicherheiten von Menschen und Pferden ist ja eh nochmal ein ganz anderes Thema.
Ja,
so.
Ich finde es halt nur so krass, wenn die Leute sich gar nicht mehr trauen, nochmal die Zügel in die Hand zu nehmen, aus welchen Gründen auch immer. Und natürlich, das Pferd dann auf der einen Hand super doll irgendwie abgestellt läuft und auf der anderen Hand dann irgendwie so gar nicht. Wo du dann so denkst, ja, jetzt musst du aber auch mal was machen. Jetzt kannst du nicht sagen,
genau,
mein Pferd ist schief. Und jetzt kannst du auch nicht sagen, mein Sattel fliegt immer zu einer Seite. Jetzt bist du dran. Jetzt ist es dein Part, das Steuer in die Hand zu nehmen.
Und also ich bin ganzheitlich Osteopathie heißt für mich, dass man eben Lösungen findet. Das heißt nicht, dass man immer dasselbe macht und immer wieder jeden Monat dieselben Probleme behebt, sondern das heißt für mich zu gucken, so wo müssen Stellschrauben gedreht werden. Manchmal vermittelst du dann eben auch einen anderen Sattler oder manchmal vermittelst du dann eben auch einen Trainer oder machst auch mal darauf aufmerksam, dass das. Und es sind viele auch ganz im Freizeitbereich sehr ansprechbar dafür. Du musst es nur vernünftig erklären, warum es wichtig ist.
Ja.
Weil du musst ja den Reiter und die Pferdebesitzer auch mit ins Boot holen. Viele Menschen sind bereit, sehr viel zu ändern oder neue Sachen auszuprobieren, wenn sie wissen, warum es so ist, warum es wichtig ist. Und dieses, ich habe das ja auch ganz oft, dass dann Leute sagen, ja, also ich frage ja, ich mache ja eine ganz, ganz ausführliche Anamnese immer, wann hat man das Pferd bekommen, wie alt war es da, wie lange hat man es jetzt, Vorgeschichte und so weiter, wo soll die Reise auch nochmal hingehen, auch ganz wichtig. Und wenn man dann sagt, ja, also da ist das ich jetzt links extrem hohl, also hat das schon immer gehabt. Ne?
Mhm.
Sag, naja, man hat ja jetzt aber auch, sag ich, 7 Jahre Zeit gehabt, das zu ändern, ne?
Ja.
Hat dann also wenn man
das ist ja so dieses,
hat,
das war schon immer
genau,
so.
Das war schon immer so. Denn man hat aber auch jahrelang Zeit gehabt, das zu ändern. Dann hat man was falsch gemacht oder nicht gut genug gemacht. So,
ja,
ne? Das heißt aber nicht, dass es hier zu spät ist. Ne?
Nee, dann auf keinen Fall.
Fängt man jetzt Ground Zero und dann fängt man an, mal neu zu machen. Also ich habe so als Hausnummer, also wenn man jetzt ein Pferd bekommt, was wirklich, ich habe mal einen 4-jährigen Franziskus gehabt, der ist extrem schief gelaufen, der war aber nicht schief.
Mhm.
Und also der war blockadefrei, Becken, gerades Becken, der war einfach links hohl wie eine Banane. Der konnte kaum geradeaus irgendwie über einen Hufschlag gehen. Der stand einfach so rum auf der Wiese. Der war halt so schief. So, und um den wirklich so 1 Jahr hat das gedauert. 1 Jahr wirklich gutes, korrektes Reiten. Und das war auch ein Pferd, was auf der einen Seite im Galopp den Sattel unheimlich zur anderen Seite rübergeschoben hat. Durch die Art und Weise einfach, der ist nicht mal schief galoppiert, aber die Art und Weise, wie er sich unter dem Sattel bewegt hat. Von der Rippenbiegung, vom Ranziehen ans Gebiss. Nachdem dann diverse Reiter mit diversen Sätzen alle dasselbe Problem hatten, war ich mir sicher, ich war es nicht. Das hat sich
das
dann
ist aber sehr beruhigend.
Ja, natürlich, aber man muss ja mal gucken, ne?
Mhm.
Und das hat sich dann wirklich gegeben mit der Ausbildung, mit weiterer Ausbildung und war dann auch ganz weg. Hat aber immer noch dazu geneigt, alleine auf der Weide so ein bisschen schief zu laufen, ne? So. Aber man braucht wirklich, wenn man sagt, wenn man ganz korrekt reitet und möchte ein Pferd wirklich gerade richten und das ist ein junges Pferd, noch am Anfang seiner Ausbildung, musst du schon ein Jahr rechnen, bis es wirklich, wirklich richtig ernsthaft gerade gerichtet ist und das auch anbietet.
Ja, also da sprichst du nämlich was richtig Gutes gerade an. Du hast so ein bisschen ja jetzt auch gesagt, du selbst hattest auch so in Anführungszeichen erstmal Zweifel, liegt es jetzt an mir, rutscht der Sattel wegen dir zur Seite, genau. Oder, ne? Klar. Und jetzt sind da tatsächlich, ich habe mir auch einmal so notiert, was sind denn überhaupt die Ursachen, dass jetzt, wenn wir jetzt wirklich mal auf den Sattel gehen, dass der Sattel verrutscht. Also tatsächlich als allererstes, wenn die Kunden natürlich die Zweifel haben und sagen, Katrin, der Sattel liegt total schief, der verdreht sich, der twistet, der rotiert oder ich kann überhaupt nicht mehr gerade auf dem Pferd sitzen, ist natürlich trotzdem mein Check als allererstes tatsächlich, ist der Sattel gerade. Weil das ist halt
klar, das was Produkt, was du auch verkaufst. Und es gibt ja auch Herstellungsfehler.
Selbst
ne?
wenn ich es nicht verkauft habe, sondern irgendwie einen bestehenden Sattel anpasst, ne, dann gucke ich halt erstmal, ist der Sattel denn überhaupt an sich gerade? Weil das sollte man halt schon einmal gecheckt haben. Weil wenn der schief ist, brauchen wir gar nicht weiter gucken. Ne? Dann
ja klar, also, ich gucke mir natürlich auch an. Ne? Ich lege mir da wie genau. kurz unten Kissenansatz gleich. Ist der Baum halbwegs in Ordnung oder sowas? Ist das Kissen platt gesessen auf einer Seite oder irgendwie was? Das gucke ich mir genau. natürlich auch an. Und das musst du ja auch.
Genau, das ist das, was man als erstes checkt, finde ich. Und dann guckt man halt mal so, wie sieht denn das beim Pferd aus? Wie wird das Pferd geritten? Und was du gerade schon sagst, ist ja, spätestens im Galopp, wenn du eine Schiefe hast, spätestens im Galopp rutscht das Ding nach außen in der Regel weg. Also meistens sitzen wir ja nicht irgendwie nach innen weg. Und ich kenne es tatsächlich bei meiner Stute auch. Die hat mich jetzt zuletzt tatsächlich in beide Richtungen voll nach außen gedreht. Also Fleur, die hast du noch nicht behandelt. Ja. Bell hast du schon mal behandelt. Und bei Fleur hatten wir das tatsächlich. Und jetzt kommt aber auch noch wieder ein Punkt, wo du vorhin schon gesagt hast, ne, mit den Hufen und so weiter und so fort. Ich habe ja jetzt das Experiment Huf Klebebeschlag gestartet.
Ja.
Vergiss es. Es funktioniert vorne und hinten nicht. Also ich rede für mich. Kann bei jedem anderen toll funktionieren. Für uns funktioniert es vorne und hinten nicht. Das Pferd läuft wie auf rohen Eiern, ist fühlig ohne Ende, kann die Spur nicht mehr halten. Selbst im Gelände, gerader Weg, so ein bisschen, sag ich mal, ausgespült, plattgetreten. Ne?
Das ist aber schon ungewöhnlich, ne? Ja.
Die Wahnsinn. Kann die Spur nicht mehr halten. Ja, aber dann auch ausgerechnet das Pferd, was super kompakt und stabil in sich ist, eiert nur noch hin und her. Und ich denke, was ist denn mit der?
Ja, und weil das das Einzige ist, was du gerade geändert hast, man macht das ja nicht alles gleichzeitig, dass man alles gleichzeitig ändert, dann weißt du, das muss ja daran liegen.
Ja, und ich habe dann halt auch gesagt, okay, ich gebe der Zeit. An der Longe lief die schon komisch los. Im Gelände konnte sie die Spur nicht halten. Und dann bin ich Unterricht geritten und die wurde immer schlechter, fing dann an, die Zunge übers Gebiss zu drücken, hat sich nur noch so eingerollt und festgehalten. Ich denke, sag mal, was ist denn mit der? Die geht ja keinen Schritt mehr vorwärts. Ging nichts mehr. Da habe ich gesagt, okay. Und dann meinte meine Trainerin auch, die läuft total fühlig. Ich so, ja gut, dann machen wir jetzt mal hier Schluss. Ne? Also das hat ja gar keinen Sinn.
Ja, oder die schwimmen drauf oder so. Und wenn man sich vorstellt, dass ein Pferd manchmal im Prinzip, also viele denken immer so, Fühligkeit ist nur so ein bisschen, der läuft halt so ein bisschen fühlig. So ist es aber nicht. Ne?
Nee.
Fühligkeit macht ganz, ganz viel mit dem Rücken. Also
hält
da kann
sich
ja jeder
insgesamt fest.
Ja, also da kann ja jeder mal sich überlegen, wie er mit blanken Füßen über einen Weg mit Glasscherben laufen würde. Ob der damit ein bisschen angespannt rüberläuft oder ob der damit so ganz lässig mal rüberschnuppt. Natürlich läufst du da angespannt drüber.
Ja.
Und wenn das Pferd, sag ich mal, 24 Stunden am Tag fühlig ist, weil, wie gesagt, Paddockmacken, hoher Abrieb, Sandgeschichten, wie auch immer, dann kriegst du dein Pferd nicht gerade gerichtet und nicht im Rücken lose. Keine Chance.
Also es ist total krass. Es fühlte sich so schrecklich an. Die mochte gar nicht mehr. Sie wurde auch immer kürzer und immer mehr festgehalten. Naja, aber woran liegt es denn jetzt, dass wir im Galopp die krasseste Scherbewegung, sag ich mal, oder die krasseste nach außen Bewegung, das Wegrutschen, die Schiefe im Sattel dort am meisten sehen? Ist es, weil das Pferd am meisten gebogen ist? Ist es, weil am meisten Bewegung da ist? Was sagst du?
Also gebogen ist es ja nicht unbedingt am meisten im Galopp, ne? Du kannst auch sehr schön geradeaus galoppieren. Also ich glaube, das liegt einmal daran, dass der Galopp ja natürlich die einzige Gangart ist, die Einbeinstütze hat, ne?
Ja.
So, und dadurch auch eine gewisse Schwebephase hat. Die sehr dynamisch gestaltet ist. So, dann liegt das daran, dass du natürlich alle Organe inklusive Zwerchfell, Bauchpanel und alles und Rippen sich am meisten im Galopp bewegen. Das ist ja der Grund, warum ich ein großer Freund von Galopp bin, damit sich mal alles bewegt.
Ja.
So, und dann hängt es extrem auch davon ab, wie das Pferd in der Halswirbelsäule, also wie es anatomisch aufgestellt ist in der Halswirbelsäule, also vom Exterior, die Halswirbelsäule liegt natürlich immer gleich. Und ob diese gewisse Nickbewegung zum Beispiel auch über einen angehobenen wieder rausgelassen werden kann. Wenn das nämlich nicht der Fall ist und das Pferd praktisch mit aufgestellten, festgestellten Hals im Galopp, aber zu viel Schub hinten, das passiert oft bei jungen Pferden, die noch ganz viel Go haben, aber vorne noch nicht losgelassen sind oder noch nicht losgelassen werden. Da geht das alles praktisch unten in diesen sogenannten CTÜ, ne?
Mhm.
Und da federt das wie so ein S unten alles ab. Und dann schiebt dieser ganze Schwung, den diese sehr dynamischen Hinterbeine hinten lostreten, vorne gegen den Widerriss und gegen einen relativ festgestellten Hals.
Guck mal,
und
ich mach schon so.
Ja, genau. Wie so eine Pute. Genau, wie so eine Pute. Und da muss da irgendwo hin. Und jetzt, wenn du dir das ganze System von hinten vorstellst, also als wenn ein Auto so ein bisschen gegen die Wand fährt, irgendwo muss die Masse hin. Die geht nach rechts und die geht nach links. Du hast ja da am meisten Bewegung im Körper. Und wenn die noch nicht vorne an eine ganz leichte Gebissverbindung rangeht und das Pferd da noch nicht ranzieht, was ja normal ist bei Pferden, die noch jung sind, und die auch noch ihren Körper auf der einen Seite anders benutzen als auf der anderen, oder eben auch, wenn das Pferd sehr festgehalten ist und der Schwung nirgendwo hin kann und auch durch die organische Anordnung im Rippenbereich und durch die Schwungentfaltung der Einbeinstütze hast du da ganz, ganz viel Bewegung im System, ja.
Ja, und natürlich, wenn wir dann, wie vorhin schon gesagt haben, wirklich auf der einen Seite deutlich weniger Muskulatur als auf der anderen Seite haben.
Genau.
Es ist halt wirklich super spannend, in welche Richtung der Sattel auch geht, ne? Also man denkt immer, wenn man so sieht, oh ja, die Muskulatur ist ja auf der Seite schwächer und auf der Seite stärker, also muss ja der Sattel dahin gehen, wo die Muskulatur schwächer ist. Da denke ich auch mal, ist nicht so.
Und wir dürfen ja nicht vergessen, wenn du dir jetzt mal den Reiter in Zeitlupe im Galopp vorstellst, das meiste, also die meiste Bewegung, die meiste Kniebewegung, die meiste Sprunggelenksbewegung, die meiste Bewegung im Becken muss der Reiter im Galopp aufbringen, sozusagen. Ja. So, und wie viele Reiter sind oder wie viele Menschen sind festgestellt im Becken? Ja. Ne? Oder sitzen auf einer wirklich für ihn völlig unpassenden Sitzprothese und können mit den Knien nirgendwo hin, so, und loggen dann praktisch mit dem eigenen Becken den Schwung des Pferdes nach vorne durch und so. Auch der Reiter muss im Galopp am beweglichsten sein. Mhm. Und trotzdem muss er stabil sein in seiner Mitte. Das heißt, der Übergang von einem festen Oberkörper mit einem positiv eingezogenen Bauchnabel zu einem sehr, sehr ruhig durchschwingenden Becken, ohne dass der Oberkörper so eine Schiebebewegung bekommt, da musst du schon recht locker sein.
Ich krieg jetzt schon körperlich Stress.
Ja. Dieses viele fangen denn, das kennst du, das kennt bestimmt jeder von der Seite, dass die anderen Leute anfangen zu schieben mit dem
Oberkörper. Schieben ohne Ende und dann sitzen die da hinten und kommen wieder nach vorne, wie am Schaukelpferd.
Und dann schiebst du praktisch das Pferd noch nach vorne, möchtest aber eigentlich gar nicht, dass das Pferd da nach vorne geht, möchtest vielleicht versammelt galoppieren, dann sagst du sozusagen mit der Hand, ja, aber bitte nicht so schnell, und mit der Wade sagst du aber bitte mehr Untersprung. Wo soll das System hin? Nach rechts, nach links. Woanders geht's nicht hin.
Oder der Sattel rutscht nach vorne, das ist dann auch wieder so eine Ursache.
Genau, oder rutscht nach vorne und zur Seite oder wie auch immer. Also deswegen, da ist ganz, ganz viel Dynamik im System.
Ja, ich bin auf jeden Fall ein Freund davon, Sättel nicht zu heftig schief zu machen. Also ja, ich polstere Sättel auch mal asymmetrisch, um das Problem zu lösen. Das kann eine vorübergehende Lösung sein. Es kann aber tatsächlich auch bei Reitern, wo du ganz genau weißt, naja, die machen eh nichts. Es geht halt sowieso hier gerade in nächster Zeit nicht in irgendeine Richtung. Was willst du denn machen? Also das bringt ja nichts, ne? Dann polstere ich vielleicht schon mal asymmetrisch. Es gibt aber ja auch nach wie vor Systeme, die da zu plädieren, die Kopfeisen schief zu machen. Da bin ich absolut kein Freund von.
Nee, also weil es wird alles nur noch schlimmer. Die Erfahrung habe ich gemacht. Also es wird alles nur noch schlimmer und nur noch schiefer. Ja. Und wenn das Pferd dann aufmuskelt in einem gewissen Rahmen oder sowas alles, dann wird es ja durch diese Schiefe wiederum behindert. Du kommst dann lieber einen gewissen Punkt hinweg, es sei denn, du guckst dir das Pferd alle 2, 3 Wochen als Sattler an. Wer will denn das?
Ne? Genau. So, also und, das System lässt sich natürlich schon zurückstellen, das muss man dazu sagen. Ne? Also die machen zwar schon, die Theorie ist ja, du hast 2 Schulterblätter im Raum stehen, eins kommt mehr raus und eins ist halt flacher drin. So, das heißt, die eine Schulter braucht mehr Platz. Und dann machen die halt auf der einen Seite das Kopfeisen ein bisschen weiter und auf der anderen Seite ein bisschen rein. Das Problem ist nur, bei dem alten System konnte man das Ding nicht wieder gerade kriegen. Bei dem neuen System hast du ein bisschen mehr Kontrolle darüber, weil es Scharniere gibt, sage ich jetzt mal so, und die können mit dem Inbusschlüssel oben nochmal einzeln die Flügel bewegen vom Kopfeisen. Aber ich bin da absolut kein Fan von. Ich meine, klar, es gibt auch einfach Pferde- und Reiterkombinationen, wo man sagt, ey, der ist schief, das Pferd ist schief, das wird sowieso nie wieder gerade werden. Da ändert sich nichts mehr, kann man schon machen. Und trotzdem denke ich, die Nuancen, wie sich ein Pferd verändert und wie sich auch doch mal, haben wir ja gesagt, es kann ja trotzdem funktionieren. Ein schiefer Reiter kriegt auch ein Pferd gerade oder ein optisch erstmal im Stand schiefes Pferd muss nicht hundertprozentig schief im Bewegungsablauf sein.
Nein.
Und genauso muss ein schiefes Pferd auch nicht auf Ach und Krach einen Sattel zur Seite schieben. Das finde ich nämlich auch immer total spannend. Selbst wenn du sagst, oh mein Gott, der ist ja richtig schief, aber in der Bewegung haben diese Schultern vielleicht gar nicht den massiven Einfluss auf den Sattel. Ja, dann ist doch alles fein. Worüber reden wir dann? Ich möchte halt nicht, dass das Kissen auf der Wirbelsäule liegt oder so massiv gegen die Wirbelsäule drückt. Das ist klar, gegen die Dornfortsätze. Aber ich finde, ein bisschen darf man die Kirche auch im Dorf lassen und ein bisschen Reiten ist auch noch angesagt, wenn wir denn über eine minimale Schiefe reden. Solange es halt nicht so ist, dass einseitig ein massiver Druck entsteht. Wenn wir so eine Verdrehung haben, das finde ich halt so heftig, ne? Also es gibt ja eine Rotation, das heißt, der gesamte Sattel geht nach links oder nach rechts. Und es gibt aber dann auch noch diese fiese Bewegung von einem Twist. Das heißt, die gehen in unterschiedliche Richtungen.
Ne?
Ja, das heißt, der geht hinten zum Beispiel nach rechts und vorne nach links. Das ist so ekelhaft, wenn du auf so einem Sattel sitzt, ne?
Ja, und dann hast du natürlich immer irgendwo Druck auf die Dornfortsätze. dich an der Seite. Ne?
Ja, dann hast du...
Nicht mehr, genau, dann wird es nicht mehr lustig.
Dann hast du vorne halt in die... Vorne in die eine Richtung und hinten in die andere Richtung Druck. Und das ist halt so richtig fies. Das kann man auch minimal übers Polstern ausgleichen. Und naja, ich bin halt, was ich nur kurz dazu sagen möchte, durchaus auch ein Fan zu sagen, komm, wir machen dafür die Polsterung insgesamt ein bisschen flacher und du haust halt ein Correction Pad runter, damit du über ein Pad ausgleichen kannst. Das kann funktionieren, es muss nicht funktionieren. Also nein, Schiefe ist wirklich maximal. Ne?
Da muss man manchmal ein bisschen rumexperimentieren. Ja. Und manchmal findet sich eine Lösung, die man vorher gar nicht so gedacht hätte für irgendwas. Ne?
Und es ist nicht so eine 0815-Lösung. Also Schiefe ist wirklich das, was am komplexesten ist, finde ich.
Ja, und am individuellsten, das ist schon so. Es gibt ja auch gerade Pferde und gerade Reiter, wo der Reiter dann aber durch die Art des Einwirkens das Pferd schief macht in der Bewegung.
Ja.
Ne, weil er ihn irgendwo so blockiert, dass das Pferd irgendwie versucht auszuweichen. Gibt es auch. Also das ist schon ein sehr komplexes Thema, das stimmt. Und der Sattel ist nur ein Baustein davon. Und auch ich bin nur ein Baustein davon.
Ja, du hast ja schon im Endeffekt gesagt, ne, Training, Training, Training. Ohne geht es nicht. Aber man muss eben auch drüber nachdenken, wie ist dieses Training gestaltet. Und das, was wir vorhin auch schon gesagt haben, dieses Netzwerk rundherum ums Pferd, ist halt so, so wichtig. Und da wirklich Leute an der Hand zu haben, die das effektiv richtig beurteilen und dir wirklich damit Rat und Tat zur Seite stehen.
Ja, und auch
realistisch
beurteilen. Ne? Und also ich sehe das immer wieder, dass die Leute sich total verkopfen. Einerseits wollen sie ganz viel ändern, aber de facto in der Praxis passiert dann für das Pferd nicht besonders viel. Ne? So.
Ja.
Dann ist es dieser Ansatz und jener Ansatz. Und also so kompliziert ist das nicht. Was wirklich, Reiten ist ein schwerer Sport.
Ja.
So, wirklich korrekt zu reiten und ein Pferd korrekt zu unterstützen, aufzubauen und auch auszubilden korrekt, ist nicht einfach. Das kann auch nicht jeder. Das muss auch nicht jeder können übrigens. Man muss sich dann nur nicht ständig darüber beschweren, dass der Sattler, das Pferd, der Hufschmied und bra 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 und alles dann nicht funktioniert, wenn man selber so viele Fehler macht. Ne?
Ja.
So, also wenn ich jetzt sage, ich habe ein Freizeitpferd und möchte gerne damit irgendwie zweimal die Woche eine halbe Stunde in den Wald, ne? Dann hast du natürlich andere Ansprüche an einen Sattel, als wenn du jeden Tag da 3 Stunden drauf sitzt. Nichtsdestotrotz darf der keine Schmerzen verursachen.
Ja.
So. Aber natürlich hängt das auch davon ab, wo willst du hin, was für eine Statur hat das Pferd. Und wenn du ein Pferd hast, ein Handicap-Pferd, da bist du ja bestens aufgestellt, dann ist natürlich der Anspruch an Perfektion von Ausrüstung, Training, Futter und alles ein ganz anderer. Als wenn du einen Kandidaten hast, der dir das natürlich ganz leicht macht.
Ja, ist so. Tatsächlich. Je komplizierter das Pferd, je komplizierter der Reiter, umso individueller muss auch die Lösung für den Sattel sein. Das ist leider so. Was würdest du denn... Entschuldigung.
Ja.
Sag du nochmal, wo du gerade warst.
Ich hoffe, dass wir wenn die Menschen vielleicht diesen Podcast hören, ein paar, dass wir für einige eine Idee bereithalten oder ein bisschen Entwirrung und nicht nur Verwirrung verstiftet haben.
Ich glaube nicht.
Die einmal unter die Kommentare schreiben, ob irgendwie, ob sie weitergeholfen hat, ob es eine Idee gab oder ob sie es gar nicht mehr wissen.
Ja, das ist ja generell gut. Naja, aber gar nicht mehr wissen ist ja bei Social Media heutzutage sowieso von alleine gelöst, das Thema. Würdest du denn sagen, man kriegt ein Pferd durch Therapie gerade? Ich meine, im Endeffekt, die Antwort haben wir schon fast gegeben. Nur Therapie ist es vermutlich nicht. Leider, wäre ja auch so schön.
Warum es nicht?
Nur wie würdest du sagen, ist das Verhältnis? Ist es wichtiger, Hauptsache richtig trainieren? Oder ist es wichtiger, definitiv das zu kombinieren mit Therapie? Oder meinst du, das eine funktioniert auch ohne das andere?
Nein, es ist beides 50-50. Du musst das Pferd, also im Endeffekt muss das Pferd komplett entblockiert sein. Es muss in der Lage sein, jeden Wirbel, jeden Körper, jeden Muskel anzusprechen. Eine Ansprechbarkeit muss da sein, sonst kriegst du das Pferd nicht gerade.
Ja.
Und dann, wenn das selbst schon das zu 100% gegeben ist, musst du es abrufen.
Ja.
Das eine geht ohne das andere nicht, es sei denn, es sitzt kein Reiter drauf.
Ne? Aber dann kriegst du ein Pferd auch nicht so easy gerade.
Nein, aber da muss es auch nicht gerade sein. Weil auch das Pferd ohne Reiter verschleißfrei im Rechts- oder im Linksgalopp über die Wiese galoppiert, ist dem Pferd mal herrlich egal.
Ja,
ne?
Ich dachte jetzt aber, wenn die Leute hier ein halbes Jahr lang nur Handarbeit machen.
Ach so. Nein. Also, weil, hörst du mich noch?
Ja, ich höre dich.
Ja, ne, weil mein einer Kopfhörer ist aus. Wenn du gut reiten kannst und wenn du gerade richten kannst, du kriegst, wenn du mich fragst, Pferde nur auf 2 Arten wirklich gerade im Training, reiten oder Doppellonge. Oder fahren vom Boden aus. Mit irgendwelchen anderen Therapien, weil du nie eine äußere Begrenzung hast, den Winkel der Abstellung nicht richtig bestimmen kannst, die kompensatorischen Ausweichbewegungen nicht bestimmen kannst, wirst du ein Pferd meiner Meinung nach nie wirklich richtig gut gerade kriegen.
Okay, also bist du eher ein Fan von Doppellonge und nicht so sehr von Kappzaumarbeit oder?
Zum gerade richten.
Ja,
nein. Also es geht ja ums gerade richten. Ansonsten, du kannst über einen Kappzaun, du kannst auch am Halfter, ich mache das immer mit meinen Pferden tatsächlich am Halfter, oh Gott, jetzt dreht sich die Welt wieder im Kreis, weil ich das kann. Und kriege ich die dazu, dass die wirklich in der aufgebogenen Linie in der Spur fußen, rechts wie links, und zwar in angehobenen Widerriss und einer positiv aufgespannten Rückenmuskulatur.
Ja.
Gerade richten ist aber was anderes als aufmuskeln oder aufbauen.
Ja.
Also wenn es um die gerade Richtung geht, dann brauchst du eine äußere Begrenzung.
Ja. Eine abschließende Frage vielleicht noch einmal, um die Überschneidung zum Sattel wiederzufinden, weil das häufig eine Frage ist, die an mich auch oder an meine Terminvereinbarung geht. Was zuerst, Osteo oder Sattel? Was würdest du machen?
Wenn eine neue Sattel verkauft werden soll oder eine Änderung? Oder?
Generell, es geht ja auch meistens um Anpassung. Irgendwas war vielleicht ja auch vorher, vielleicht ist auch eine Trainingspause
also
da
wenn
gewesen.
Das, wenn der Sattel nicht so eine Katastrophe ist, dass man damit keinen Meter mehr reiten kann, dann macht, also es ist oft schöner, zuerst Osteo zu machen und dann den Sattel, weil das Pferd sich oft sehr, sehr verändert nach einer Osteo.
Ja.
Weil da gehört ja manchmal auch ein anderer Trainingsplan dazu, ein anderer Beschlag, manchmal auch eine Futterumstellung. Man glaubt nicht, wie Pferde manchmal nach 2, 3 Monaten anders aussehen. Manchmal ist es aber so, dass vorher schon der Sattel irgendwie gängbar gemacht werden muss und dann nochmal nach 3 Monaten oder 4 Monaten angeschraubt werden muss. Das ist dann so,
ja,
bis man das perfekte System hat.
Ja, gerade bei Schiefe, denke ich, ist das halt ein großes
genau.
Thema. Da habe ich das auch schon oft gehabt, dass ich dann da war und sagte, so, jetzt ist es gerade. Aber wenn jetzt nächste Woche deine Osteopathin kommt,
genau.
Vielleicht ist es
und
dann
manchmal,
nicht mehr
wenn man alles richtig macht, sind die manchmal, es gibt diesen berühmten, wenn man so zum Beispiel wie ich kurze Haare hat, dann gibt es diesen Tag, wo du denkst, nee, heute sind sie zu lang. Und so ist es beim Pferd manchmal auch so, dass du denkst, der Sattel kann auf einmal, wenn ein Pferd aufmuskelt, von heute auf morgen diesen berühmten Millimeter zu eng werden. Das ist manchmal so. Dann denkt man, wieso, vorgestern ging doch noch super und auf einmal quengelt das Pferd rum. Ich hatte das übrigens tatsächlich, Asche auf mein Haupt, auch bei meinem eigenen Pferd, weil der so schnell denn so aufgemuskelt hat, dass ich tatsächlich 2 Tage verwirrt war, was hat es denn?
Was ist los mit ihm?
Ja, es hat ja keine Schmerzen gehabt oder sowas, aber da war die Anlehnung auf einmal nicht mehr so und ja, natürlich, die Decken sind weiter geworden, der Gurt ist länger geworden und der Sattel war ja so auf Zuwachs am Anfang, du erinnerst dich dran, der war ja doch deutlich zu weit, mit auf Lammfell extra Schlauch angepasst, dass selbst ich nicht damit gerechnet habe, dass der auf einmal so schnell den Mühe zu eng werden kann. Es war ein Mühe, dann hat sich aber das Pferd dran gestört.
Ja, krass, ne? Wenn sie einmal das Passende haben, dann sagen sie
ja,
auch Bescheid, wenn es
so
nicht passt.
Ist ja auch gut, wenn es so ist. Ne?
Ja,
also es
ist
gibt ja
so.
Auch Pferde, die laufen mit so einer todbringenden Ausrüstung, bis nicht mehr geht. Ne?
Ja.
Und dann brauchst du natürlich viel mehr Aufwand, um das alles wieder hinzukriegen.
Mir sind auch lieber die, die es sagen.
Ja.
Also, wir haben einiges an Zeit jetzt schon miteinander verbracht. Ich könnte,
yeah,
glaube ich, noch stundenlang.
Ja.
Ich glaube, es gibt 1000 Themen, aber wir wollen es hier nicht überstrapazieren. Wenn es den Leuten draußen gefällt, wenn wir das Feedback kriegen, können wir uns super, super gerne nochmal treffen und diverse Themen besprechen. Und ja, bis dahin bedanke ich mich auf jeden Fall sehr bei dir. Ganz, ganz herzlich, dass du dir die Zeit genommen hast, dass du hier bei uns warst und uns ganz, ganz viel Input mitgegeben hast.
Ja, habe ich sehr, sehr gerne gemacht. Es war ein sehr fröhliches, schönes Gespräch und ich danke für die Einladung.
Also dann bis nächstes Mal. Tschüss, tschüss.
Tschüss.
Halt, stopp! Bevor du jetzt sofort ausstellst, wollte ich einmal kurz noch sagen, schau mal auf meiner Homepage vorbei. Auf physicallyfit.de findest du mein komplettes Angebot über Sattelanpassung, Sattelberatung online sowie auch vor Ort. Du kannst Sattelseminare bei mir buchen und du kannst auch eine Ausbildung zur Sattelheldin oder aber auch zur Sattelheldin Pro bei mir machen. Du findest alles auf meiner Homepage, wie gesagt, physicallyfit.de. Das ist die Adresse für noch mehr Sattelinput.